HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
There is no way that Mexico can pay a wall like that.
A wall is an immorality.
Eine Mauer ist unmoralisch. Der Präsident will eine Mauer zwischen seinen Anhängern und der Realität. Er will nicht, dass sie wissen, was er den Sozialsystemen antut, der Umwelt, wie er ihnen schadet. Darum konzentriert er sich auf die Mauer.
So he keeps the subject on the wall.
We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice.
There's a wall in your heart.
I can't tell you when the government's going to be open. It's not going to be open until we have a
Die Bundesregierung liefert die Lebensmittel an die Stämme und wir verteilen sie dann an unsere Mitglieder. Während des Shutdowns ist das unterbrochen und wir können den Menschen in den Stämmen keine Lebensmittel mehr geben.
So, Mr. President, President Trump, if you want to open the government, you must abandon the wall. Plain and simple.
Es klingt fast wie Donald Trump am Schluss, ist aber Pink Floyd. Die Mauer steht noch nicht, aber sie trennt schon Washington in Freund und Feind. Auf der einen Seite Donald Trump im Weißen Haus, auf der anderen die Demokraten im Kapitol, nur wenige hundert Meter geografisch voneinander entfernt, politisch aber in unterschiedlichen Galaxien unterwegs. Trump will die Mauer und das Geld dafür, die Demokratische Partei lehnt sie ab, und deshalb müssen rund 800.000 Staatsangestellte entweder ohne Gehalt arbeiten oder in den Zwangsurlaub. Shutdown heißt das in den USA. Und weil der bereits vor Weihnachten begann, wächst die Nervosität aller, die auf ihre Gehaltschecks warten. Wie werden sie im neuen Jahr ihre Stromrechnungen bezahlen oder Hypotheken für ihre Häuser? Mit Haushaltssperren haben die Amerikaner durchaus Erfahrungen. Es gab sie in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Aber so lange noch nie. Und Donald Trump droht, notfalls mache ich die Regierung für Monate oder Jahre dicht. Das wird er sicher nicht. Aber wie könnte eigentlich ein Ausweg aussehen? Und wer wird im Kampf um die öffentliche Meinung siegen? Während das in Washington entschieden wird, warten auf der anderen Seite der realen Grenze, in Mexiko, immer noch tausende Migranten darauf, ins gelobte Land reinzukommen. Deshalb verfolgt auch der seit Dezember amtierende neue mexikanische Präsident sehr genau, was in Washington passiert. Es betrifft nämlich auch ihn. Und so konzentrieren wir uns jetzt in dieser Ausgabe des Tags auf beide Staaten, auf die USA und ihr Nachbarland. Alternativlos? Trump und die Mauer, so heißt diese Sendung und sie beginnt dort, wo der amerikanische Präsident sicher nicht hinschaut. Indianerreservate und deren Alltag sind ja nicht so sein Ding.
Es hat viel geschneit im Land der Navajo-Indianer. Die Straßen in den Reservaten in New Mexico und Arizona liegen voller Schnee. Seit 2 Wochen ist kein Schneepflug hier mehr durchgefahren.
That service is provided by the Bureau of Indian Affairs and it's currently not happening. So people people are snowing in and they're not able to get to market to get food.
Der Service wird vom Büro für Indianerangelegenheiten erledigt und das passiert gerade nicht. Die Leute sind also eingeschneit und nicht in der Lage, zum Markt zu gehen, um Lebensmittel zu kaufen. Aaron Payment, Präsident des Nationalkongresses der amerikanischen Indianerstämme. Die Schneepflüge gehören dem Staat. Und er hat geschlossen. Die Fahrer sind im unbezahlten Urlaub, bis man sich in Washington auf einen neuen Haushalt einigen kann. Vom sogenannten Government Shutdown, der Haushaltssperre, sind die Indianerstämme in den USA so stark betroffen wie kaum jemand sonst. Mit drastischen Auswirkungen, sagt Aaron Payment.
The impact is drastic in Indian country.
Beispiel Krankenhäuser, Gesundheitszentren, überhaupt das gesamte Gesundheitswesen, alles wird von der Bundesregierung in Washington gestellt. Staatliches Personal ist schon weg, die Krankenhäuser arbeiten noch auf Sparflamme. Eine gute Woche, so Aaron Payment, wird es noch gehen, dann ist in vielen Orten das Geld verbraucht.
One of my members, who is a
einer meiner Mitglieder, ein Direktor in einer indianischen Gesundheitseinrichtung, arbeitet praktisch umsonst. Die Ursache ist plus minus 200 Jahre alt. Den Indianern wurden vom neuen, jungen amerikanischen Staat Millionen Hektar Land genommen. Da werden bis heute Bodenschätze gewonnen, grasen Rinder oder entstanden Städte. Im Gegenzug bekamen die Indianer wertloses Land und Versorgung.
In exchange, the federal government promised health, education and social welfare, and so we've become reliant on that. We depend on that.
Die Bundesregierung versprach Gesundheit, Bildung und soziale Absicherung. So wurden wir davon abhängig und brauchen das heute. Die alten Verträge haben die Zusicherung, dass der Staat für immer und ewig für die Indianer sorgt. Konkret heißt das zum Beispiel, ein Geschäft in einem Reservat bekommt die Lebensmittel vom Staat. Staatliche Lastwagen bringen sie.
The federal government supplies the food supplies to our respective tribes and then we distribute it to our tribal members.
Die Bundesregierung liefert die Lebensmittel an die Stämme und wir verteilen sie dann an unsere Mitglieder. Nur, wenn der Staat nicht mehr funktioniert, bricht in den Reservaten vieles zusammen.
But during the shutdown, when those supplies are interrupted, then we aren't going to be able to provide food for our tribal members.
Während des Shutdowns ist das unterbrochen und wir können den Menschen in den Stämmen keine Lebensmittel mehr geben. Einigen der Stämme ist es gelungen, ihre Einrichtungen selbst zu verwalten. Sie bekommen Geld aus Washington und organisieren sich dann selbst. Die haben jetzt Rücklagen, mit denen sie den Shutdown überbrücken können. Wir brauchen Gesetze, die das Geld allen verpflichtend im Voraus zur Verfügung stellen. Wenn dann die Regierung stillsteht, sind unsere Programme ein Jahr im Voraus finanziert. Seit 5 Jahren sind solche Gesetze auf dem Weg, die für mehr verlässliche Finanzierung der Arbeit in den Reservaten sorgt und damit mehr Selbstverwaltung möglich machen soll. In den neuen Kongress sind 2 neue Indianerinnen gewählt worden und auch auf die baut Aaron Payment.
Dass der amerikanische Präsident die neuen Haushaltsgesetze nicht unterschreiben will, dass es also zu diesem Shutdown kam, hat Folgen überall in den Vereinigten Staaten, nicht nur, wie eben in dem Bericht unseres Korrespondenten Arthur Landwehr beschrieben, in den Indianerreservaten. Auch die großen Städte sind schon gezeichnet. Vor den Häusern stinkt der Müll, Museen und Staatsarchive sind geschlossen, Termine bei Standesämtern fallen aus. Wie lange werden die Amerikaner das aushalten? Professor Stefan Bierling, Sie lehren an der Universität Regensburg internationale Politik und transatlantische Beziehungen. Erstmal guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Sauter.
Die Mauer zu Mexiko, Trump, ist sie wichtig? Sonst würde er jetzt nicht diese Haushaltssperre in Kauf nehmen. Aber wie wichtig ist sie den Wählern von Donald Trump?
Nun, einem bestimmten Teil seiner Wähler ist sie überaus wichtig, nämlich den Trumpisten. Dieses Drittel der republikanischen Partei, das völlig auf Donald Trump eingeschworen ist, das mit ihm durch dick und dünn geht und für dass er im Grunde bisher nicht sonderlich viel geliefert hat. Anderen Wählergruppen, etwa den christlichen Fundamentalisten, den Evangelikalen, denen hat er Supreme Court Richter gegeben, den Wirtschaftsliberalen hat er Steuererleichterungen gegeben, aber seinem eigentlichen Kernklientel hat er nicht viel bieten können und deshalb kommt er zurück zu dieser Mauer, zu dieser Symbolpolitik gegen die Immigration.
Er muss also damit rechnen, Unterstützung zu verlieren, wenn er das Geld für die Mauer nicht auftreibt?
Ja, er war ja schon bereit, wenige Tage vor Weihnachten auf einen Kompromissvorschlag einzugehen, der im Senat erarbeitet worden ist und der uns den ganzen Shutdown erspart hätte. Aber dann gab es einige dieser sehr rechten Talkshow-Hosts, einige in Fox News, haben angekündigt, mit Donald Trump zu brechen, wenn er nicht die Mauer jetzt endlich durchsetzt. Er verspricht sie ja seit 2 Jahren, er verspricht sie seit dem Wahlkampf, geschehen ist nichts. Und das hat Donald Trump nochmal umschwenken lassen, weil er genau diese Kernklientel braucht, um überhaupt seine Macht in der Republikanischen Partei und vor allem auch für die Wiederwahl zu sichern.
Ist dieser Machtkampf um die Mauer jetzt schon ein vorgezogener Präsidentschaftswahlkampf? Ob Donald Trump sie bauen kann oder nicht, entscheidet das über seine 2. Amtszeit?
Ein bisschen schon, weil jetzt ist es natürlich ein Spiel, das in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Jetzt geht es gar nicht mehr um diese im letzten relativ lächerlichen 5 Milliarden Dollar, über die sich Demokraten und Republikaner und Trump nicht einigen können, sondern jetzt geht es, wer gewinnt im Grunde die Machtprobe zwischen den neu erstarkten Demokraten im Repräsentantenhaus, wo sie die Mehrheit haben, und Donald Trump im Weißen Haus. Und dieses Spiel wird natürlich in der Arena der öffentlichen Zustimmung ausgetragen. Und das sieht bisher nicht sonderlich gut aus für Donald Trump.
Und das setzt ihn unter Druck. In welche Richtung?
Es setzt ihn unter Druck, irgendwie aus dieser komischen Lage, in die er sich reinmanövriert hat, rauszukommen. Und eine gute Lösung gibt es für ihn nicht. Er kann entweder die Mauer nicht bauen, und verbal hat er ja schon ein bisschen abgerüstet, er nennt es jetzt auf einmal Zaun oder Eisengatter oder Ähnliches, er will nicht mehr von Mauer sprechen, aber die Demokraten können ihn im Moment vor sich hertreiben, weil für sie wäre natürlich der ultimative Triumph, er kann sich damit nicht durchsetzen und verprellt damit eine ihn doch sehr stark unterstützende Wählerschicht.
Und für uns auf der anderen Seite des Atlantiks ist das natürlich auch ein Grund, besonders hinzuschauen, unter der Fragestellung, hat Trump Chancen auf eine zweite Amtszeit, wenn die Demokraten es schaffen, mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus Donald Trump auszubremsen, wenn sie ihm erfolgreich Geld für die Mauer verweigern, steigen dann deren Chancen beim nächsten Mal im Jahr 2020 das Weiße Haus zu erobern?
Nun, das hängt natürlich sehr stark ab, wen sie letztendlich wirklich als Gegenkandidaten aufstellen. Aber prinzipiell ist für die Demokraten die Lage im Moment nicht unangenehm. Trump muss irgendwie von der Mauer runterklettern, auf die er jetzt gestiegen ist. Und sie haben die Möglichkeit, ihn vor sich herzutreiben. Gleichzeitig müssen die Demokraten aufpassen, nicht zu überziehen. Sie dürfen nicht sozusagen als Fundamentalopposition auftreten, weil die Amerikaner ja im Letzten eine gewisse Art von Kooperation und Zusammenarbeit wollen und natürlich auch die Demokraten mit gezinkten Karten in der Frage spielen. Sowohl Präsident Obama als auch Clinton, als sie noch Senatorin war, haben die Grenzanlagen in den USA gegenüber Mexiko massiv ausbauen lassen. Obama hat auch sehr viele illegale Einwanderer in großer Zahl zwangshaft zurückschicken lassen. Das heißt, die Demokraten sind hier nicht die lupenreinen Immigrationsfreunde und so wollen sie sich auch nicht hinstellen lassen, sondern sie müssen hier den Mittelkurs finden, dass Grenzsicherung wichtig ist, aber die Formen, die Donald Trump vorschlägt, im Grunde dem Ansehen Amerikas schaden und auch sinnlos sind.
Und wie dieser Richtungskampf ausgeht, das wird sich dann beweisen, wenn der Shutdown noch Wochen andauert und die Leute auf die Straße gehen und revoltieren.
Ja, jetzt im Winter ist der Shutdown natürlich besonders dramatisch. Wir haben es ja gerade gehört in dem Beitrag. Es gibt viele öffentliche Dienstleistungen nicht mehr. Die Nationalparks werden völlig zugemüllt. Aber das Schwierigste ist natürlich, dass auch die Steuerbehörde nicht funktioniert und Steuerrückzahlungen nicht erfolgen können, Steuern nicht eingezogen werden. Und das kostet natürlich Amerika wirklich an Wirtschaftswachstum. Pro Woche rechnet man etwa 50 Milliarden Dollar gehen hier einfach der Wirtschaftsleistung verloren. Und das ist natürlich negativ, nicht nur für die gesamte USA, sondern auch für diesen Leistungsausweis, den Trump immer wieder vor sich hergetragen hat, nämlich, dass er was von Wirtschaft verstehe. Wir sind jetzt fast am nächsten Freitag genauer im längsten Shutdown in der US-Geschichte. Und das wird natürlich jetzt dramatische ökonomische Konsequenzen haben, denen sich dann auch Trump nicht entziehen kann.
Stefan Bierling, besten Dank für das Gespräch. Alternativlos Trump und die Mauer. Wir haben eben gehört, wie wichtig sie für ihn ist. Er muss ein Wahlkampfversprechen einlösen, sonst meutert seine ultrarechte Basis. Wir wenden uns gleich seinen Kontrahenten zu, den Motiven und Interessen der Demokratischen Partei, die Donald Trump derzeit neu erstarkt die Stirn bieten. Vorher aber sollen diejenigen eine Stimme bekommen, die im aktuellen Machtkampf in Washington nicht gehört werden. Es sind diejenigen, die sich aus Mittelamerika auf den Weg nach Norden machen, weil sie es bei sich zu Hause unerträglich finden. Sie treibt die Not und eine verführerische Hoffnung, dass sie nämlich in den USA ein besseres Leben finden. Ich hatte einen Traum. So heißt das Buch des 1973 geborenen mexikanischen Autors Juan Pablo Villalobos. Hier ein erster Ausschnitt über Minderjährige, die in der mexikanischen Wüste auf ihre Chance warten, über die Grenze zu kommen.
Dort gibt es Schlangen in der Wüste, an der Grenze von Zenoita. Wir sind zur Grenze gegangen, aber überall waren Polizisten, Grenzpolizei. So viel, dass die Führer Angst bekamen und uns zurückließen auf der mexikanischen Seite. Ich war mit einem Cousin unterwegs, der ein Jahr älter war als ich. Ich war 15, er 16. Er hat gemeint, wir müssten warten. Inzwischen waren wir mehr als die 15 Leute, die zusammen in Guatemala aufgebrochen waren. 20 oder mehr. Neue Leute aus Honduras, El Salvador, Mexiko, sogar einer aus Ecuador. Und jetzt ging es nicht weiter, weil alles voller Polizei war. Die Beamten wussten natürlich, dass wir Flüchtlinge waren, weil wir mitten in der Wüste steckten, an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Als sie sahen, dass wir auf mexikanischem Gebiet blieben, sagten sie nichts, aber sie beobachteten uns von Weitem. Man sah, dass sie uns nicht aus den Augen ließen. Und in ihrem Blick waren auch Schlangen. Wir waren in den Bergen auf einem Hügel. Es gab kaum Bäume. Es war heiß und die Sonne brannte. Die Führer meinten, wir sollen wachsam sein und beobachten, ob es eine Möglichkeit gibt, über die Grenze zu kommen. Aber die Zeit verging und nichts passierte. Nur Hitze und die Sonne, die uns verbrannte. Und jemand sagte, dass es dort Schlangen gibt, welche von den gefährlichen, giftigen, die nachts kommen, wenn man schläft, und einen beißen. Einer war schon einmal drüben gewesen. Sie hatten ihn zurückgeschickt. Und er erzählte, dass sie dich in eine Zelle sperren, wo man nie die Sonne sieht, dass man nur kaltes Essen von Burger King bekommt und manchmal im Sitzen schlafen muss, weil es keinen Platz gibt.
Sind es solche Texte, die manchen Demokraten im amerikanischen Kongress dazu veranlassen, Donald Trump das Geld für einen Mauerbau zu verweigern? Wer macht sich eigentlich in dieser Partei für eine humanere Migrationspolitik stark? Oder geht es nur darum, Donald Trump die Stirn zu bieten und den Machtkampf mit ihm zu gewinnen? Selbstbewusst sind sie ja, seit sie im Kapitol wieder die Mehrheit haben und eine der ihren jetzt Madam Speaker ist. Sie heißt Nancy Pelosi, ist 78 Jahre alt und in allen Künsten bewandert, die man in der US-Hauptstadt für Grabenkämpfe braucht. Jan Bösche berichtet.
Für eine kurze Zeit gab es Heiterkeit im Repräsentantenhaus. Die neue Sprecherin Nancy Pelosi lud alle anwesenden Kinder ein, mit ihr das Podium zu teilen, als sie ihren Eid sprach und die neue Legislaturperiode eröffnete. On behalf of all of America's children. Im Namen der Kinder. Pelosi war zuvor von der neuen demokratischen Mehrheit zur Sprecherin gewählt worden. Damit ist sie jetzt die wichtigste Gegenspielerin des republikanischen Präsidenten Trump. Der Republikaner Kevin McCarthy führt jetzt die Minderheitsfraktion an. Er sagte, man sei in einer Periode der geteilten Regierungsverantwortung.
We're now entering a period of divided government. But that is no excuse for gridlock or inaction.
Das sei aber keine Entschuldigung für Stillstand und Tatenlosigkeit. Und sogar Präsident Trump gab sich freundlich, gratulierte Pelosi zu ihrer Wahl und sagte, hoffentlich werden wir zusammenarbeiten und viele Dinge erledigt bekommen. Sie wollen Infrastruktur und anderes, und ich auch. Ich denke, es wird funktionieren anders, als viele Leute denken. Das klingt wie Wunschdenken angesichts der Krise, die beide Seiten nicht gelöst bekommen. Den Shutdown von Teilen der US-Regierung, der Haushaltsstreit um die Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Trump so gerne bauen möchte. Darum gab es am ersten Tag im Kongress nicht nur Wahlen und Formalien, sondern gleich auch gesetzgeberische Arbeit. Der Demokrat Steny Hoyer sagte, wir sind hier, weil wir die Dringlichkeit spüren, die Regierung des Volkes wieder zu öffnen, damit ihm gedient werden kann. Und die 800.000 Leute, die sich Sorgen um ihre Bezahlung machen, Sorgen um ihre Rechnungen, für sie sind wir hier.
That's why we're here.
Die neue demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus stimmte für ein Gesetzespaket, um die Behörden wieder zu öffnen. Die demokratische Führung betonte, das Paket beruhe auf Vorschlägen, die im republikanisch geführten Senat bereits eine Mehrheit bekommen hätten. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass diese Gesetze in Kraft treten. Die Republikaner wollen nur zustimmen, wenn Präsident Trump grünes Licht gibt. Er hat aber schon sein Veto angekündigt. Gleichzeitig machen die Demokraten deutlich, es gibt kein Geld für eine Mauer. Höchstens einen Dollar, sagte Pelosi. Eine Mauer ist unmoralisch, das sind wir nicht als Nation. Das ist keine Mauer zwischen Mexiko und den USA. Der Präsident will eine Mauer zwischen seinen Anhängern und der Realität. Er will nicht, dass sie wissen, was er den Sozialsystemen antut, der Umwelt, wie er ihnen schadet. Darum konzentriert er sich auf die Mauer. Damit waren die Beschwörungen von Einigkeit und Zusammenarbeit schon fast wieder vergessen. Die Demokraten haben eine Agenda, die sie im Repräsentantenhaus durchsetzen wollen. Es geht vor allem um Gesundheitskosten, um bessere Löhne und um eine moderne Infrastruktur. Alleine können sie diese Gesetze aber nicht durchbringen. Sie sind auf den Senat angewiesen und dort konnten Trumps Republikaner ihre Mehrheit ausbauen. Und dann ist da noch die andere wichtige Aufgabe der Parlamentarier, die Kontrolle der Regierung. Die Demokraten haben jetzt die Chance, die Trump-Regierung mit Untersuchungsausschüssen und Anfragen vor sich herzutreiben. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie die Steuererklärung des Präsidenten anfordern können, die er bisher geheim gehalten hat.
Aber so wie Donald Trump ein scharfes Auge auf seine rechte Wählerschaft haben muss, kann sich auch die Chefin der Abgeordnetenfraktion der Demokraten im Kapitol nicht ganz davon abkoppeln, was ihre linke Basis will. Bastian Hermesson, Sie haben die US-Parteien für die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington im Blick. Auch an Sie guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Sauter.
Die Demokraten wollen keine Mauer, aber durchaus Ausbau der Grenzanlagen zu Mexiko. Dafür bieten sie im Haushalt Geld an, was ja nichts anderes heißt. Offene Grenzen gibt es auch mit uns nicht. Ist das Konsens bei der demokratischen Basis?
Ja, das ist richtig. Trump wirft den Demokraten aus politischen Gründen natürlich gerne vor, für offene Grenzen zu sein und macht die Dichotomie auf zwischen entweder es gibt eine Mauer oder es gibt offene Grenzen. Aber das ist schlichtweg nicht der Fall. Die Demokraten setzen sich seit langer Zeit auch für mehr und effektivere Grenzsicherung ein, aber haben sich gegen die aus ihrer Sicht rein symbolische und ineffektive Mauer von Trump gewendet und argumentieren, dass der Schlüssel eher in mehr Personal für den Grenzschutz liegt, auch im Einsatz mehr elektronischer und digitaler Überwachung der Grenze, beispielsweise durch Drohnen. Dafür haben sie auch im letzten Haushaltsbereich bereits über $1 Milliarde eingestellt, von der die Regierung bislang nur einen Bruchteil ausgegeben hat. Daher kann man nicht sagen, dass die Demokraten für offene Grenzen seien. Das ist keineswegs der Fall.
Also den Demokraten ist auch klar, illegale Migration aus Mittelamerika, die verschwindet nicht. Hat die Partei ein politisches Konzept für den Umgang damit, was mehr ist als ein Nein zur Mauer und etwas Geld für schärfere Grenzanlagen?
Die Demokraten sind relativ geeint, was ihre Forderung einer grundlegenden Einwanderungsreform angeht. Das ist schon seit vielen Jahren ein Thema in den USA. In den Details geht es aber durchaus in der Partei schon auseinander. Im Wahlkampf letzten Jahres haben etliche linke Politiker der Demokraten beispielsweise gefordert, die Behörde ICE, das ist die Zoll- und Einwanderungsbehörde, aufzulösen und deren Kompetenzen neu zu verteilen. Diese Behörde ist vielen ein Dorn im Auge, die auf die humanitären Verpflichtungen, gerade auch in der Flüchtlingspolitik der USA, großen Wert legen. Andere und vor allem das demokratische Führungspersonal vertreten eher eine ausgewogenere Einwanderungsreform mit mehreren Teilen. Zum einen, dass das Recht auf Asyl unbenommen bleibt. Zum zweiten, dass es mehr legale Migrationswege geben soll. Zum dritten eine Unterstützung der Herkunftsstaaten, gerade in Zentralamerika. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Zum vierten eine Verstärkung der Grenzsicherung, wie ich schon erwähnt hatte. Und zum fünften aber auch schnellere Verfahren für Abschiebungen, insbesondere für straffällig gewordene irreguläre Migranten. Das heißt, es gibt schon Konzepte, aber innerhalb der Partei ist die Frage der Gewichtung durchaus weiterhin umstritten.
Und die Partei hat ja durchaus eine heterogene Wählerbasis. Da gibt's die Latinos, die vielleicht wollen, dass ihre Verwandten zumindest schnell nachkommen können, aber auch konservative Wechselwähler, die man auch gewinnen will. Wie macht man den Spagat zwischen diesen beiden Gruppen? Ist das Nancy Pelosi und ihrer neuen Partei, da gibt's ja neue Abgeordnete, so klar, wie das gehen soll?
Die Demokraten haben aus dem Wahlkampf des letzten Jahres eine zentrale Schlussfolgerung gezogen. Da war es nämlich so, Donald Trump hat das Migrationsthema ganz stark in den Vordergrund gestellt und die Abstimmung, die Wahlen quasi zu einer Abstimmung über die Migrationspolitik gemacht. Und die Demokraten sind damit umgegangen, indem sie das Thema weitgehend ausgeklammert haben aus dem Wahlkampf. Das heißt, sie haben das Thema gemieden. Zum einen, weil sie sich gedacht haben, dass sie damit nicht so viel gewinnen können, auch mit Blick, wie sie gesagt haben, auf unterschiedliche Wählergruppen, die unterschiedliche Interessen haben. Aber zum anderen auch, und das ist durchaus ähnlich in Deutschland, weil Umfragen zeigen, dass Migration für den großen Teil der Bevölkerung gar nicht das Nummer-eins-Thema ist. Für die meisten Menschen stehen andere Themen viel stärker im Vordergrund. Und die Demokraten haben sich im Wahlkampf auf diese Themen fokussiert, auf Gesundheitsversorgung, soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen für alle, Digitalisierung oder den Kampf gegen den Klimawandel und haben damit auch erfolgreich gepunktet. Deswegen gehe ich für 2020 davon aus, dass Trump natürlich weiterhin versucht, seine Basis über das Migrationsthema zu mobilisieren. Da geht es ja nicht nur um Migration, es geht letztlich um Identitätspolitik. Die Frage, wer ist Amerikaner, wer gehört dazu und wer soll draußen bleiben. Und dass die Demokraten weiterhin versuchen, stärker andere Themen in den Vordergrund zu stellen. Die Frage ist, wie weit ihnen das gelingt oder wie weit Trump sie auch auf sein Feld der Migrationspolitik letztlich hinüberzieht. Dauerhaft können sie natürlich auch nicht zu still sein zu dem Thema.
Die Regierung Trump hat den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnet. Werben die Demokraten denn offensiv dafür, es zu tun, wenn sie mal wieder im Weißen Haus wären?
Dazu haben sich die Demokraten bislang nicht klar positioniert. In der Vergangenheit war es durchaus so, dass auch demokratische US-Regierungen bei internationalen Abkommen häufig skeptisch waren. Ich erinnere an die Debatten um den Internationalen Strafgerichtshof beispielsweise, wo auch demokratische Präsidenten nicht für eine Unterzeichnung und Ratifizierung waren. In diesem Fall ist es noch nicht, kann ich das noch nicht abschätzen, weil die Ablehnung des UN-Migrationspakts durch die USA jetzt stark zu einer Trump-Ablehnung geworden ist und es schon denkbar ist, dass Demokraten sich dem öffnen. Ich glaube aber, die wichtigere Frage ist, dass diese Regierung keinerlei Konzept für eine Lateinamerika-Politik insgesamt hat, abgesehen von so ein paar Stichworten. Man ist härter gegenüber Kuba und gegenüber Venezuela und umschmeichelt jetzt den neuen rechtsextremistischen Präsidenten Brasiliens. Aber auch die Demokraten haben bislang keine wirklich funktionale Lateinamerika-Politik. Da gibt es keine Strategie, wie insbesondere die Staaten, die von Instabilität und Korruption und ökonomischem Verfall betroffen sind, in Zentralamerika unterstützt werden könnten. Da haben die Demokraten noch viel Arbeit vor sich.
Und wir werden am Ende dieser Ausgabe des Tags nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Bastian Hermeson in Washington, besten Dank für das Gespräch. Sie hören H2 der Tag, alternativlos Trump und die Mauer. Die steht noch nicht und wird vielleicht auch nie erbaut werden, weder aus Stahl noch aus Beton. Aber der Konflikt um sie, der lähmt die amerikanische Verwaltung. Davon bekommen diejenigen, die seit Sommer auf der anderen Seite der Grenze ausharren, nichts mit. Sie kamen zu Fuß, die meisten aus Mittelamerika. Sie zogen in einer Karawane Richtung USA und hofften, irgendwie über den Grenzzaun zu kommen. Aber dann wurden sie brutal gestoppt. Trump schickte Soldaten und dann starben Ende des Jahres zwei Kinder nach ihrer Festnahme durch amerikanische Grenzbeamte. Todesursache noch unklar. Kamen diese Kinder aus der Karawane? Und wie geht Mexiko überhaupt mit den tausenden Mittelamerikanern um, die im Sommer durch ihr Land zogen? Wo sind diese Menschen? Stefan Liener berichtet.
Wenn sich Migranten aus El Salvador, Guatemala, Nicaragua oder Honduras auf den langen Marsch in Richtung USA begeben, dann kommen sie fast unweigerlich durch Ixtepec. Der kleine Ort im Süden Mexikos ist wegen seiner geografischen Lage eine Zwischenstation auf dem langen Weg gen Norden. Dort kümmert sich Alejandro Solalinde seit Jahren um die Verzweifelten, die mit ihrer Reise alles auf eine Karte setzen. Der katholische Priester und Menschenrechtspreisträger gilt als einer der besten Kenner der Situation der Migranten. Diese ist in der Regel bitter. Denn auch in Mexiko selbst sind die bitterarmen Menschen nicht überall willkommen. Ihnen droht nicht nur Ablehnung, sondern auch Gewalt. Seit vielen Jahren gibt es Überfälle. Eine Zeit lang haben Banden die Leute regelrecht weggefangen, dann wurde es ruhiger, jetzt aber gibt es wieder mehr Überfälle. Auch diese Überfälle waren ein Grund für die riesige Karawane, zu der sich im Spätherbst tausende Migranten zusammenschlossen. Einer davon ist Julio César Zarpate. Der Mann aus El Salvador zog allerdings nicht an die US-Grenze. Er versucht sein Glück als Bauarbeiter in Mexiko. Die Karawane wollte ja unbedingt nach Nordamerika in die USA. Aber ich habe mich unterwegs anders entschieden. Ich will jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung für Mexiko, um hier legal arbeiten zu können. Ich will nicht mehr weiter. Mir gefällt es in Mexiko. Mexiko versucht seit einiger Zeit, Migranten eine neue Heimat zu geben, nachdem man das Problem lange ignoriert hatte. Menschenrechtsorganisationen klagen aber bis heute über eine quälend langsame und überforderte Bürokratie. Asylanträge werden nur schleppend bearbeitet. Mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador deutet sich nun eine Trendwende an. Zum einen nimmt Mexiko Migranten aus Mittelamerika so lange auf, solange deren Asylverfahren in den USA laufen. Zum anderen hat man einen milliardenschweren Entwicklungsplan für den armen Süden Mexikos, aber auch für die gesamte Region angekündigt.
La idea del presidente es hacer una región.
Die Idee des Präsidenten ist es, die Ursachen zu bekämpfen, eine Zone der Entwicklung zu schaffen, von der alle profitieren, etwa durch Ausbildung, bessere Transportsysteme, Sicherheit und ein besseres Gesundheitswesen. Aber das wird dauern. Bis dahin werden wohl weiter Hunderttausende von Migranten aus Mittelamerika durch Mexiko ziehen. Nach Einschätzung von Migrantenpfarrer Alejandro Solalinde deuten sich südlich der Grenze von Mexiko zu Guatemala bereits weitere Karawanen an. Ihr Ziel, die USA. Doch viele der Menschen werden wohl in Mexiko stranden.
In der internationalen Berichterstattung wurden diese Migranten als Karawane beschrieben, als Menge, in der sich Einzelschicksale aufgelöst zu haben scheinen. Verstörend schien nur ihre schiere Zahl. Mehr als 7000, mit dieser Zahl machte dann auch Donald Trump Politik. Nur eine Mauer könne sie aufhalten. Der mexikanische Autor Juan Pablo Villalobos glaubt das nicht. Nach seinen Recherchen halten selbst giftige Schlangen, deren Biss den raschen Tod bedeuten, Migranten vom illegalen Grenzübertritt ab.
Es wurde Abend und wir sahen die Scheinwerfer der Pickups auf der anderen Seite und jemand sagte, dort gäbe es keine Schlangen. Dort wäre alles ganz anders als in unseren Dörfern, viel moderner. Es wurde dunkel und wir bekamen Hunger und jeder sah nach, was er zu essen dabei hatte. Fischkonserven, Schinken und Wurst in Dosen. Man durfte nur wenig essen und musste die Sachen einteilen, denn keiner wusste, wie lange wir warten müssen. Die Nacht kam und ich hatte Angst und war traurig. Meine Familie war weit weg, meine kleinen Brüder und meine Mama. Und mein Vater tat mir leid. Er trank und kümmerte sich nicht viel um uns. In seinem Kopf sind auch Schlangen. Ich konnte nicht schlafen. Ich war aufgeregt und musste auf eine Gelegenheit warten, um über die Grenze zu kommen. Und außerdem hörte ich ständig irgendwelche Geräusche, Tiere, die über den Boden krochen. Und ich dachte, es wären giftige Schlangen, die einen im Schlaf beißen. So verging die Nacht. Und dann der Tag. Und dann noch eine Nacht. Und mein Cousin sagte zu mir, wir müssten Geduld haben. Mein Cousin hatte nicht so viel Angst vor Schlangen und meinte, wir sind nicht vor den Banden geflohen, um durch das Gift einer Schlange zu sterben.
Mit dieser hier geschilderten Entschlossenheit ist nicht nur jede Regierung in Washington konfrontiert, sondern auch jede in Mexiko. Stefan Lina, Sie haben uns eben über das Schicksal der sogenannten Karawane berichtet und Sie haben als Korrespondent aber auch im Auge, wie gespalten Mexiko selbst beim Thema illegale Migration ist. Wie zeigt sich das?
Nun, das zeigt sich in der Berichterstattung, aber auch in täglichen Gesprächen mit Menschen hier im Auftreten der Politik. Also es war sehr, sehr lange so, dass man natürlich ein gewisses Recht in Anspruch genommen hat, in die USA zu migrieren als Mexikaner von Mexiko aus. Aber die Migration aus dem Süden, also aus Ländern wie Guatemala, aus El Salvador, aus Honduras oder Nicaragua nach Mexiko, die wurde eigentlich sehr, sehr lange vom offiziellen Mexiko totgeschwiegen. Beziehungsweise man hat das immer wahrgenommen als eine Art Durchgangsverkehr und das Problem damit auf die lange Bank geschoben oder einfach ignoriert. Sprich, die Leute kommen nicht zu uns nach Mexiko, die wollen nur in die USA, die sind nicht unser Problem.
Die internationale Berichterstattung konzentriert sich ja darauf, was will Trump, die Mauer, Mauer oder nicht. Aber wie sieht's eigentlich an der weichen Südgrenze Richtung Mittelamerika aus, dort wo Mexiko für die Grenzsicherung zuständig ist? Ist das auch so gesichert wie die im Norden durch die USA?
Teilweise ja, da hat man in den vergangenen Jahren sehr stark aufgerüstet, auch mit politischer und wirtschaftlicher Unterstützung der USA. beziehungsweise es gab wirtschaftliche Unterstützung oder positive Verträge für Mexiko, wenn Mexiko auf der anderen Seite garantiert hat, alles Menschenmögliche zu tun, um diese Südgrenze vor allem nach Guatemala sicher zu machen. Allerdings ist es nicht ganz einfach. Also es gibt ein paar Grenzübergänge, die sind relativ modern, die sind auch gut gesichert. Da gab es auch Bilder von so einer Art Grenzsturm im November. Aber es gibt auch große Gebiete, wo es topografisch fast unmöglich ist, das zu sichern. Das ist vor allem der Rio Usumacinta. Das ist ein Urwaldfluss, wo auf beiden Seiten, sowohl auf der guatemaltekischen als auch auf der mexikanischen, blanker Urwald ist. Da kommen jetzt natürlich allein schon wegen der Topografie nicht allzu viele Migranten an, aber da findet sehr viel Schmuggel statt. Es werden auch Menschen geschmuggelt, aber es werden auch Drogen und Waffen geschmuggelt. Und das ist de facto nicht zu sichern.
Was verbindet also Donald Trump und den neuen mexikanischen Präsidenten, wenn es um Migration geht? Wo haben die beiden Präsidenten gemeinsame Interessen, an denen sie anknüpfen können?
Ja, da könnte man jetzt das englische Wörtchen first benutzen. Das, was für Donald Trump USA first ist oder America first, das ist für den neuen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der hier immer mit AMLO abgekürzt wird, ein Mexico first. Also er hat ja auch mit einer sehr nationalistischen Wahlkampagne die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen, ist jetzt seit 1. Dezember im Amt und da steht auch immer Mexiko im Vordergrund. Und die Zuwanderung aus den südlichen Staaten, also eben die vorhin genannten Guatemala, El Salvador und so weiter, die fand zum Beispiel in seiner Antrittsrede Anfang Dezember überhaupt nicht statt, obwohl das ein Riesenproblem hier ist. Aber inzwischen scheint er sich doch der Kraft des Faktischen etwas zu beugen und das Problem zumindest anzuerkennen.
Das würde ja dafür sprechen, was Sie eben schildern, dass beide Präsidenten, der im Weißen Haus und der in Mexico City, eine Art Migrationsdeal aushandeln. Gibt es dafür Chancen?
Da gibt es durchaus Chancen dafür. Um den Jahreswechsel herum gab es auch schon ein erstes Abkommen. Bis jetzt war es so, dass nicht mexikanische Migranten, die es irgendwie auf das Territorium der USA schaffen, nicht zurückgewiesen werden konnten, weil Mexiko gesagt hat, das sind keine mexikanischen Staatsbürger, ist nicht unser Problem. Liebe USA, werdet damit selber fertig. Die sogenannten Detention Centers in den USA waren aber mit der schieren Zahl dieser Menschen, die dann in den USA Asyl beantragen, überfordert. Jetzt gibt es eine Regelung, dass solche Menschen, also zum Beispiel ein Salvadorianer, der es in Kalifornien über die Grenze irgendwie schafft, nach Mexiko zurückgebracht wird. Mexiko garantiert dessen menschenwürdige Unterbringung und ein Aufenthaltsrecht. Und zwar solange über dessen Asylantrag in den USA entschieden wird. Das heißt, dieser Rechtsunsicherheitsstatus, den es vorher gab, den versucht man jetzt zum Beispiel in geordnete Bahnen zu lenken. Und das wird als großes Entgegenkommen Mexikos verstanden, das natürlich wiederum auf andere Entgegenkommen der USA, vor allem wirtschaftlicher Art, hofft.
Und Migration, das muss man auch sagen, ist ja durchaus ein emotionales Thema. Als die Karawane in Mexiko ankam im Sommer, gab es durchaus eine Willkommenskultur bei den Mexikanern. Ist das noch so?
Das hat sehr stark nachgelassen. Also man muss es auch so verstehen, die Willkommenskultur bestand natürlich, es gab sehr großes Mitleid, weil das sind wirklich die Ärmsten der Armen, auch für lateinamerikanische Verhältnisse, die hier durchziehen, aus Ländern, die man eigentlich ja als Failed States teilweise bezeichnen muss, in denen eine unfassbare Kriminalität herrscht. Und da gab es sehr viel Mitleid. Auf der anderen Seite war das, was man dann zur Verfügung gestellt hat, also Bustransporte und dergleichen oder eine Übernachtung, dann schon so gedacht, ja, wir unterstützen euch, aber bitte zieht weiter. Also es war dann nicht so gedacht, dass dann eine Stadt in Mexiko gesagt hätte, wir nehmen jetzt 500 oder 1000 Menschen auf, sondern es war schon immer mit dem Impetus und dem Hintergrund, ja, wir versorgen euch, wir geben euch Transportmöglichkeiten, ihr kriegt was zu essen, aber bitte zieht so schnell wie möglich weiter in den Norden. Und das endete dann in Tijuana, an der Grenzstadt, die ja direkt auf der Mauer, die es dort auch gibt, zu den USA liegt. Da gab es zunächst in den ersten Tagen durchaus eine Willkommenskultur, aber das kippte dann nach und nach. Und auch der Bürgermeister von Tijuana hat gesagt, also auf Dauer kann das keine Lösung sein, dass wir hier Tausende von Menschen beherbergen. Es gab dann Überfälle, es gab Demonstrationen, auch von Geschäftsleuten, die gesagt haben, das vergrault uns, die Touristen. Also man merkt schon, es ist ein sehr zwiespältiges Verhältnis, das Mexiko zu den Migranten hat, vor allem wenn man bedenkt, dass ja aus Mexiko in den vergangenen Jahrzehnten auch Millionen Menschen in die USA migriert waren.
Stefan Liener, besten Dank nach Mexico City. Über Donald Trump wissen wir ja leider schon ziemlich viel, seit er regiert. Aber der mexikanische Präsident, der ist noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Wer ist der Mann, der mit Trump gemeinsam, wenn er es denn wollte, Fluchtursachen bekämpfen würde? Ist der verlässlicher als der Mann im Weißen Haus?
Das lange Warten hat sich für ihn gelohnt. Dreimal war Andrés Manuel López Obrador Präsidentschaftskandidat. Das erste Mal 2006, als er nur ganz knapp gegen den liberal-konservativen Felipe Calderón unterlag. Damals warf er den Institutionen Wahlbetrug vor und verlangte eine Neuauszählung der Stimmen. Monatelang blockierten seine Anhänger aus Protest das Zentrum der Hauptstadt. AMLO, wie er auch genannt wird, ließ sich sogar als legitimer Präsident vereidigen. Ich schwöre, die Verfassung unserer Republik zu achten und das Amt des legitimen Präsidenten treu und patriotisch auszuüben. Angesichts des Wahlbetrugs haben wir uns hier versammelt und erklären das Regime, das aus Korruption und Privilegien besteht, als abgeschafft. Wir beginnen den Aufbau einer neuen Republik. 12 Jahre später, mit einer anderen linken Partei als zu Beginn seiner politischen Karriere und im Bündnis mit Evangelikalen, hat es der ewige Kandidat geschafft. Regierungschef war er schon einmal. Zwischen 2000 und 2005 regierte er die Millionenmetropole Mexiko-Stadt. In dieser Zeit galt er als der beliebteste Politiker in dem Land, in dem Politiker kein hohes Ansehen genießen. Andrés Manuel López Obrador stellte sich gut mit den Unternehmern, investierte in ein gigantisches Infrastrukturprojekt, ein zweites Stockwerk der Stadtautobahn und holte sich für die Sanierung des maroden historischen Zentrums den reichsten Mexikaner Carlos Slim ins Boot. Zugleich kümmerte er sich um die verarmte Bevölkerung wie die Familie von Itzel Campech. Als Bürgermeister hat er uns Armen sehr geholfen, vor allem denen, die kein Geld für ihre Behausung haben, denen das Dach bei jedem Wind wegflog. Dank seiner Hilfe konnten viele von ihnen richtige Dächer bauen. Bei der Wahl von 2012 unterlag López Obrador mit klarerem Abstand als 2006, dieses Mal gegen den Kandidaten der Partei der institutionalisierten Revolution PRI, Enrique Peña Nieto. Auch ihm gelangen in seiner 6-jährigen Amtszeit keine Erfolge gegen die Armut oder die katastrophale Sicherheitslage mit 29.000 Mordopfern im vergangenen Jahr. Peña Nieto verabschiedet sich mit Zustimmungswerten im einstelligen Prozentbereich. Seine Misserfolge und Korruptionsskandale verstärkten die Enttäuschung der Bevölkerung, die letztlich zum Wahlerfolg von López Obrador führte. Der rückte den Kampf gegen die in Mexiko allgegenwärtige Korruption in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes. Lo juro, no va a costar mucho trabajo. Ich schwöre, die Korruption zu beenden. Es wird nicht schwer sein. In unserem Volk stecken Werte. Es ist ein ehrliches Volk. Die Korruption beginnt oben und hängt sehr davon ab, wie sich der Präsident verhält. Wenn der Präsident korrupt ist, dann sind es auch die Gouverneure und Bürgermeister. Wenn der Präsident ehrlich ist, dann müssen auch die Gouverneure und Bürgermeister ehrlich sein. Los presidentes municipales también. López Obrador hat versprochen, den Armen zu helfen. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung Mexikos. Erfüllen will er seine Versprechen mit dem Geld, das nicht mehr durch die Korruption verloren geht.
Ein Porträt von Anne-Kathrin Mellmann. Vielleicht kann López Obrador oder auch AMLO ja tatsächlich das Schicksal einer nennenswerten Zahl von Migranten aus Mittelamerika zum Besseren wenden und ihnen eine Perspektive bieten, die anders aussieht als aufgeben und kapitulieren. Die Jugendlichen, die der mexikanische Autor Juan Pablo Villalobos porträtiert und die wir in dieser Ausgabe des Tags bis an die US-Grenze begleitet haben, die stellen schließlich sich den Grenzbeamten und landen in Auffangzentren.
So eine lange Flucht, um in der Wüste zu enden, an der Grenze von Sonoita, ohne eine Chance, sie überqueren zu können. Ich war völlig am Ende. wegen der vielen Tage, die wir in der Wüste waren, mit den ganzen Verbrennungen auf der Haut und weil man sich nicht waschen konnte und nichts Vernünftiges zu essen hatte. Ich war verzweifelt und sagte, dass es das Beste wäre, wenn ich mich stelle und sie mich in meine Heimat abschieben. Wir waren etwa 10 Jungs, die sich stellen wollten. Da haben die Führer gesagt, dass wir tun und lassen können, wozu wir Lust haben, auch zurückgehen und dass wir von jetzt an auf uns allein gestellt wären, denn sie würden uns nicht mehr rüberbringen. Aber einer, der schon mal drüben war und geschnappt wurde, meinte, wir wüssten nicht, wie es dort wäre, in diesen Zellen, die sie Kühlschränke nennen, dass es für Leute wie uns, die sowas nie erlebt hatten, eingesperrt zu sein, ohne die Sonne zu sehen, sehr hart wäre, dass sie dich wie einen Verbrecher behandeln. Da dachte ich, dass ich es schön fände, mal nicht die Sonne zu sehen, denn es war sehr heiß in der Wüste und die Sonne brannte und dass ich es in der Zelle schon aushalten würde. Schließlich sind da sogar Leute mit kleinen Kindern, die sich trauen, hierher zu kommen und die Grenze zu überqueren, was ziemlich schwer ist. Sogar Kinder, die ganz allein unterwegs sind und schwangere Frauen kurz vor der Geburt. Wir waren 5 Tage in der Wüste, an der Grenze von Zonoita, und ich sagte zu meinem Cousin, dass ich es nicht mehr aushalte. Ich würde mich stellen. Wir sind den Hügel runtergestiegen, direkt zu den Grenzbeamten. Und um nicht an die Schlangen zu denken, habe ich an früher gedacht, als ich noch klein war und es das Schönste für mich war, meinen Vater bei der Arbeit zu begleiten. Zu 10 sind wir den Hügel runter, um uns zu stellen. Wir sagten, sie sollen uns zurückbringen. Wir haben einfach die Grenze überquert, wo sie uns erwartet haben. Sie haben uns auf Pickups geladen und zu den Kühlschränken gebracht.
Kühlschränke, so nennen Kinder aus Mittelamerika die Auffangzentren in den USA, wo ihre Träume enden. Im derzeitigen Haushaltsstreit in Washington spielen ihre Schicksale keine Rolle. Es ist in erster Linie ein Machtkampf zwischen den Demokraten und Donald Trump. Irgendwann wird der beigelegt, bis zum nächsten Mal im Herbst. Aber die Migration aus dem Süden in den Norden, die bleibt. Professor Günther Mayhold, Lateinamerika-Fachmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Wovon wird es abhängen, dass der sogenannte Marshallplan zwischen den USA und Mexiko zum Tragen kommt, von dem vorhin auch unser Mexiko-Korrespondent berichtet hat? Da geht es um eine Summe Geld in Entwicklungskonzepte. Ist das realistisch?
Es wird stark davon abhängen, ob das belastbare Aussagen sind, Zusagen von den USA, aber natürlich auch entsprechende Investitionen von mexikanischer Seite. Und ob dann auch die zentralamerikanischen Staaten bereit sind, daran mitzuwirken. Man darf ja nicht aus den Augen verlieren, dass es für viele Migranten auch darum geht, sich mit ihrer Familie, die in den USA lebt, wieder zu vereinigen und dort Familienzusammenführung zu betreiben. Für die ist eine Entwicklungshilfeaktion in im Süden Mexikos oder in den Ländern Zentralamerikas zunächst weniger attraktiv. Aber für andere, die ein neues ökonomisches Auskommen suchen, kann dies natürlich schon eine Möglichkeit sein. Aber es muss natürlich nachhaltig sein und es muss nicht ein kurzfristiges Strohfeuer sein.
Donald Trump braucht, anders als sein mexikanischer Kollege, schnelle Erfolge. Der mexikanische Präsident ist gerade erst im Amt. Anfang Dezember hat er seinen Palast bezogen und hat, anders als Donald Trump, eine komfortable Mehrheit von Abgeordneten und Verbündeten hinter sich. Ist das Beinfreiheit für ihn beim Thema Migration?
Das macht es leichter, bestimmte politische Entscheidungen umzusetzen, aber von Gesetzen zur Realität ist es in Mexiko ein besonders weiter Weg. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass eine Fülle von Widerständen in der Bevölkerung auftreten werden. Wir haben es ja schon an der Nordgrenze gesehen, dass die mexikanische Bevölkerung nicht so begeistert war, als auf einmal 6000 Zentralamerikaner sich in der Stadt niedergelassen haben. All dies sind zusätzliche Effekte. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich dann eine Fülle von Fragen nach Sozialversicherung, Gesundheitsversorgung, dem Status, den man diesen Migranten einräumt, noch unbeantwortet sind. Und López Obrador muss eben zusehen, dass er von der Ankündigung auch relativ schnell zu einer wirklichen Option des Handelns kommt und nicht nur sich in dem schönen Wort des Marshallplans alles erschöpft.
Wir haben das auch gegenüber Afrika. Das ist auch noch nicht mit Erfolgen von Erfolgen begleitet in Mexiko, zwischen Mexiko und den USA, soll das überhaupt erst auf den Weg kommen. Wir haben in dieser Ausgabe des Tags ja nicht nur auf den Haushaltsstreit in Washington geguckt, sondern auch auf das Bemühen, was können die beiden Länder, Mexiko und die USA, tun, um das Jahrhundertthema Migration politisch wenigstens ein bisschen zu entschärfen. Dabei ist auch klar, der größte Druck kommt aus dem Süden, aus Mittelamerika, aus gescheiterten Staaten, die für Teile ihrer Bevölkerung unerträglich sind. Wenn nun aber diese Länder in Mittelamerika, also Guatemala, Honduras, El Salvador, so bleiben, wie sie sind, sind dann doch am Ende Grenzzäune und Mauern alternativlos?
Wir können eine lange historische Untersuchung darüber anstellen, wie wenig erfolgreich solche Grenzmauern sind, zumal wir eben sehen, dass die Ausdehnung doch extrem lang ist, 3200 Kilometer, das ist eine Riesenstrecke und das auch noch durch Wüste, Berge und durch Wasser. Also hier stehen doch eine Fülle von unterschiedlichen Faktoren zu berücksichtigen. Und zum anderen müssen wir einfach sehen, die Migrationsprobleme, die der amerikanische Präsident beklagt, sind ja gar nicht durch neue Migranten in den USA allein bedingt, wenn man sich vorstellt, dass die Hälfte aller Migranten sogenannte Overstayers sind, also diejenigen, die mit legalem Visum einreisen, aber nicht nach Ablauf ihrer Aufenthaltsgenehmigung wieder zurückgehen. Das heißt, hier liegen eine Fülle Probleme, die nicht mit einer Mauer zu lösen sind. Und die Porosität von solchen Grenzzäunen ist gerade ja in Mexiko durch das organisierte Verbrechen, das mit Tunnels und mit Katapulten und mit Schiffen seine Waren, insbesondere Drogen, in die USA bringt, hinreichend nachgewiesen.
Und vorhin kam auch gerade die Meldung, US-Präsident Donald Trump will an die Grenze zu Mexiko fahren, noch in dieser Woche. Was das bringt, wir werden es sehen. Günther Mayhold, besten Dank für das Gespräch. Der Shutdown und die Migration, Trump und die Mauer. Das war der Tag heute und sicher nicht zum letzten Mal in diesem noch jungen Jahr. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.